3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Vorhang auf für das zweite NFL-Germany-Game. Nachdem die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins am vergangenen Wochenende ein Footballfest in Frankfurt gefeiert haben, steigt am kommenden Sonntag nun Teil 2. Die New England Patriots empfangen im Deutsche Bank Park die Indianapolis Colts. Natürlich ist auch dieses Spiel wieder ausverkauft. Natürlich wird auch bei diesem Spiel die Stimmung auf den Rängen wieder überragend sein. Und natürlich werden wir auch über dieses Spiel jetzt ausführlich sprechen. Wir, das sind heute am Tag der Erfinder, Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche. Straight from Offenbach. Erzähl, wie war es am Biberer Berg in Offenbach?
Biberer Berg, super. Ich habe es mir ein bisschen mehr in die Jahre gekommen vorgestellt. Da wurde Offenbach saniert in den letzten Jahren. Aber ein cooles Stadion. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Apropos Fußball. Michael vom Kicker ist auch dabei.
Hi Kutsche. Kickers Offenbach übrigens auch bekannt für eine Fanfreundschaft mit Bayer 04 Leverkusen.
Na siehste.
Haben sie einen gefunden oder was?
Naja.
Ja. Wenn ihr übrigens nicht genug bekommt von Michaels, also wirklich sexy Stimme, dann gibt es jetzt Daily. Daily Michael, erzähl mal, was macht ihr da, Michi?
Ja, es ist zum Glück nicht, dass ich jeden Tag dabei bin, aber wir haben einen neuen Podcast vom Kicker, Kicker Daily, wie gesagt, der kommt von Montag bis Freitag raus, ist auch ein bisschen kürzer als diese Show hier, also so 12 bis 15 Minuten. Ich bin da unter anderem auch dabei, aber nicht nur ich, ihr müsst mich also nicht jeden Tag ertragen. Und heute ist zum Beispiel auch Adrian zu Gast als Experte. Also wir werden da nicht nur über Fußball sprechen, natürlich hauptsächlich. Aber jetzt in der Woche wie dieser, wo es ja auch viel um die NFL geht, da wird Adrian Franke zu Gast sein. Ich nicht. Also ihr könnt, wenn ihr diese Folge hört, direkt danach rüber scratchen auf eurem Podcast-Player eures Vertrauens und dann ein bisschen Adrian hören zum Frankfurt-Spiel. Jetzt bin ich schon bei München. Frankfurt.
Also findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Könnt ihr euch nach dieser Folge anhören. Und Weng haben wir noch, nämlich Grille vom Kicker ist auch dabei.
Servus, ich grüße euch. Michael hatte gerade schon von Fanfreundschaften gesprochen. Davon habe ich gerade genug, weil der 1. FC Nürnberg hat die Fanfreundschaft mal wieder so hoch gehängt, dass er die 3 Punkte freundlich kurz vor Schluss an Schalke ausgehändigt hat.
Eieieiei. Zurück zum Football, zurück zur NFL. Was erwartet euch heute im Icing the Kicker? Natürlich blicken wir wie immer kurz auf das heutige Thursday Night Football Duell zwischen den Bears und den Panthers. Unser Matchup der Woche ist selbstverständlich das NFL Frankfurt Game zwischen den Patriots und den Colts. Unser Icebreaker der Woche ist der Sensations-Rookie CJ Stroud vorm Duell seiner Houston Texans bei den Cincinnati Bengals. Wir haben eine schöne User-Frage bekommen, diesmal von Peter. Und am Schluss kommen wir später. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks. Also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Lasst uns einsteigen. Heute Nacht ein absolutes Topspiel. Ein Spiel, auf das die Footballwelt gewartet hat. Die Carolina Panthers bei den Chicago Bears. 2.15 Uhr unserer Zeit ist dort Kickoff. Die Panthers haben bislang in 8 Spielen einmal gewonnen. Die Bears in 9 Spielen. Zweimal sowohl Panthers Quarterback Bryce Young als auch Bears Quarterback Tyson Bagent sind Rookies und haben am vergangenen Wochenende jeweils 3 Interception geworfen. Sahen nicht gut aus, Daddy. Werden sie heute Nacht besser aussehen? Was erwartest du für ein Spiel?
Ja, also wie der König von England, Edward Longshanks in Braveheart schon gesagt hat, man muss etwas Gutes in allem sehen. Und also ich finde schon, dass das Spiel einiges hergibt, wie du schon sagst, 2 Rookie-Quarterbacks gegeneinander. Der eine First Overall Pick, der andere etwas überraschend profitiert von der Verletzung von Justin Fields. Der wird auch diese Woche noch nicht spielen. Ich hoffe, nächste Woche ist er zurück. Ja, Tyson Bagent, wir haben ihn schon ein paar Mal thematisiert in diesem Podcast. Hat sich besser geschlagen, als viele dachten. Schuhen hat ihm immer vertraut. Kutsche, du dann, glaube ich, auch. Ich fand auch gegen die Saints letzte Woche, hat er ziemlich stark angefangen. Ich fand, er hat in jedem Spiel den Eindruck vermittelt, dass er ein NFL-Quarterback sein kann. So. Und das war, wenn man bedenkt, von welch kleinem College er gekommen ist, schon überraschend. Von dem sehr großen College ist Bryce Young gekommen. Und auch hier bin ich natürlich jetzt wieder sehr gespannt, was er zu leisten imstande ist, bei den Chicago Bears. Gegen eine Defense, die letzte Woche gegen die Saints keinen einzigen Sack zustande gebracht hat. Auch vor zwei Wochen haben sie keinen Sack zustande gebracht. Es war das vierte Mal unter dem defensive-minded Head Coach Matt Eberflus, dass die Chicago Bears keinen Sack und keinen Takeaway in dem Spiel hatten. Also wenn nicht jetzt, wann dann, möchte man meinen. Ich bin gespannt, wie es Wetter wird. Das ist auch mal so ein Faktor. Aber gut, also irgendwann muss Bryce Young liefern, vor allen Dingen, wenn sein Draft-Kollege CJ Stroud weiter so performt, wie er es letzte Woche getan hat. Grille, was erwartest du denn von diesem Spiel, Klassiker?
Ich wollte erstmal ganz kurz noch sagen, wir haben ja nicht nur das Highlight Thursday Night Game Bears Panthers, sondern es kommen ja dann noch Sunday Night Raiders gegen die Jets und Monday Night Bills gegen die Broncos. Und da die Bills auch ein Straucheln, kann man sagen, oft liegen die NFL Hellseher ja quasi richtig mit ihren Top-Spielen, aber diesmal sind irgendwie drei Spiele da, wo es auch ein paar schöne Memes schon auf Twitter und Instagram gibt, ja, wo sie ein bisschen daneben gelegen haben. Aber trotzdem, Daddy, wie du sagst, da geht's ja trotzdem um irgendwie was, auch so draftmäßig ein bisschen. Und dann vor allem, also ich habe auch mein Hauptaugenmerk quasi auf Bryce Young gerichtet, weil er erst einmal in dieser Saison mehr als einen Touchdown-Pass geworfen hat. Es war beim 24-42 in Detroit. Und da bietet sich natürlich jetzt, oder beziehungsweise die Chance, die sich ihm bietet, muss er dann auch einfach nutzen, weil die Bears haben schon 20 Passing-Touchdowns zugelassen mit ihrer Defense. Also das ist das meiste in der NFL und da sollte Bryce Young dann auch mal abliefern, um so wenigstens andeuten zu können, für was man ihn eigentlich geholt hat. Also ich denke mal, die Panthers-Fans werden da auch langsam ungeduldig.
Ja, nicht nur die Panthers-Fans, sondern halt auch das Panthers-Front-Office. Ne? Du hast ja gerade angesprochen, es geht ja auch in Sachen Draft um was. Dieser Number-One-Pick war ja eigentlich der Number-One-Pick eben der Bears und ist dann quasi per Trade zu den Panthers gegangen. Und für das Front-Office ist es halt auch deswegen wichtig, jetzt dieses Spiel wahrscheinlich zu gewinnen, weil der First-Round-Pick nächstes Jahr ja an die Bears geht, durch diesen Bryce Young-Trade. Und du willst ihnen halt auf keinen Fall diesen First-Overall-Pick schenken. Was passieren könnte, wenn du jetzt dieses Spiel auch noch verlierst? Weil, sind wir jetzt mal ehrlich, letzte Woche haben sie zu Hause gegen die Colts verloren. Wenn du jetzt noch gegen die Bears mit dem Ersatz-Quarterback, mit Tyson Bagent, verlierst, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie dann überhaupt noch gewinnen wollen diese Saison. Und Bryce Young sieht gerade im Vergleich zu CJ Stroud jetzt halt auch wirklich übel aus, auch letzte Woche wieder mit den Interceptions. Auch weil ihm halt auch einer wie DJ Moore fehlt in der Offense. Den haben sie jetzt aber zu den Bears geschickt. Also wenn sie jetzt am Donnerstag verlieren, Bryce Young wirft wieder zwei Picks und DJ Moore hat auf der anderen Seite 100 Receiving Yards, dann glaube ich, kriegt das Front Office richtig, richtig derben Gegenwind.
Tetti, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich meine, im Endeffekt muss man auch neben Bryce Young, der so ein bisschen auf dem heißen Stuhl sitzt, so langsam sozusagen, muss man natürlich auch die Frage stellen, wer war dafür verantwortlich? Scott Fitterer, ich will ihn immer deutsch aussprechen, der Fitterer Scotty, der natürlich dann letztlich diesen Trade vor der Saison, der hat das umgesetzt, aber die Zeichen verdichten sich, dass es vielleicht doch mit dem Besitzer David Tepper was zu tun hatte. Und auch die Tatsache, dass Frank Reich eben das Playcalling abgegeben hat vor ein paar Wochen, spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass Bryce Young sein Wunsch-Quarterback war. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber auch das ist so eine Geschichte zu diesem Spiel. Ganz klar.
Dann lasst uns das mal abschließen, nicht mit konkretem Ergebnistipp, aber tendenziell. Panthers oder Bears, Michi, wer gewinnt?
Ich glaube, die Panthers müssen das Spiel gewinnen. Ich glaube, sie gewinnen es auch. Da lastet sehr viel Druck auf Bryce Young.
Grille?
Also ich habe hier auf jeden Fall, dass es ein Low-Scoring-Game wird, aber ich denke, dass Bryce Young hier abliefern wird und dann die Bears knapp geschlagen werden von den Panthers, könnte ich mir vorstellen. Aber es wird auf jeden Fall knapp, weil beide Teams machen nur um die 20 Punkte oder deutlich drunter im Schnitt. Also glorreich wird es nicht.
Ich gehe mit den Bears, weil sie zu Hause spielen, aber vielleicht noch eine Geschichte zu Bryce Young. Trevor Lawrence war ja auch der Nummer 1 Pick 2021, hat in seinem ersten Jahr unter Urban Meyer 12 Touchdowns, 17 Interceptions geworfen und 3 Spiele gewonnen. Also es ist Licht am Ende des Tunnels, aber so langsam, also ein bisschen die Taschenlampe anmachen sollte schon Bryce Young. Das wäre schön.
Wir machen für euch jetzt auch das Licht an, das Spotlight für unsere nächste Kategorie.
Das Matchup der Woche.
Das ist das Matchup der Woche und das kann kein anderes sein als das zweite NFL Frankfurt Game. Kickoff Sonntag 15.30 Uhr unserer Zeit in Frankfurt. Die Indianapolis Colts zu Gast, wenn man so will, bei den New England Patriots. Ich finde dieses Duell auf dem Papier nicht so sexy, logischerweise, wie das erste Spiel Chiefs Dolphins. Ich bin aber trotzdem wahnsinnig gespannt, weil wir haben die Patriots als Gast, als Heimmannschaft auf der einen Seite, haben aktuell einen Rekord von 2-7, also nur zwei Siege in 9 Spielen eingefahren. Ich meine, das sind die Patriots, ich finde es immer noch gewöhnungsbedürftig, das beste Team dieses Jahrtausends. So schlechtester Rekord der gesamten AFC und man munkelt, man hört, es gibt Gerüchte, dass Bill Belichick womöglich, sollten die Patriots am Sonntag in Frankfurt verlieren, seinen Hut nehmen muss. Also ein Legendentrainer ist nicht mehr ganz unangreifbar. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass er gehen muss. Aber es steht eine Menge auf dem Spiel. Die Gegner sind die Colts. Die stehen ein bisschen besser da. 4 Siege, 5 Niederlagen. Haben immerhin einen Sieg eingefahren, kommen mit einem Sieg im Gepäck nach Deutschland. Die haben bei den Panthers gewonnen. Über die haben wir gerade gespielt. Grille. Ich glaube, es wird ein sehr schmutziges Spiel. Was erwartest du?
Also man muss natürlich, klar sind wir letzte Woche ein wenig verwöhnt worden, dass hier 2 6-2 Teams dann irgendwie, weil es der Rekord halt hergegeben hat, das konnten die NFL-Macher letztes Jahr, als sie es festgelegt haben, auch noch nicht wissen. Da ist es natürlich auf dem Papier weniger sexy, aber trotzdem, wie du sagst, die Patriots sind Heimspiel, die haben auch viele Fans weltweit oder vor allem auch in Deutschland. Also ich denke mal, stimmungstechnisch und so weiter wird es dann trotzdem glorreich werden und dann vielleicht motiviert es dann auch die beiden Teams oder Mannschaften, da dann irgendwie ein wenig mehr abzuliefern, als es bisher in der Saison getan haben. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Colts natürlich stehen ein wenig besser da, wie du gesagt hast, haben 3 in Folge verloren gehabt, jetzt mal wieder gewonnen, kommen vielleicht so ein bisschen Selbstvertrauen daher, aber Bill Belichick muss ja irgendwie, egal wie es jetzt mit seiner Zukunft, ob das vielleicht sogar schon entschieden ist, aussieht, aber der wird sich natürlich nicht die Blöße geben, dann da irgendwie das auch noch abschenken zu wollen oder halt hier klar zu verlieren.
Ja gut, das wie kann er die als Headcoach die Blöße sich zu geben, ist ja, also sein Einflussbereich ist ja auch beschränkt. Man muss halt schon sagen, also wenn man den Patriots-Kader sich anschaut dieses Jahr, es ist immer die Frage, wie viel liegt dann da am Headcoach? Natürlich bei den Patriots ist es eine spezielle Situation, weil Belichick natürlich auch im Front Office was zu sagen hat und es hat mich schon ein bisschen gewundert, dass sie jetzt vor der Trade-Deadline dann nicht, sagen wir mal, ein paar Spieler, die sie haben, die sie hätten in Anführungszeichen verscherbeln können, zu Draft-Picks gemacht haben. Also, weiß ich nicht, Josh Uche, Mike Onwenu, der Right Tackle oder Kyle Duggar. Also es gibt da schon Spieler, die in Frage gekommen wären. Ähnlich wie die Raiders haben sie es eben nicht gemacht, überraschenderweise. Und da ist halt dann die Frage, was ist das Ziel von dieser Franchise? Also wollen wir einigermaßen bei Null wieder anfangen letztes Jahr? Ja, ob jetzt mit oder ohne Belichick, sei dahingestellt, weil der Typ hat immer noch so eine Machtposition in dieser Franchise, auch zu Recht natürlich. Deswegen halte ich es eigentlich für ausgeschlossen, dass Robert Kraft da die Reißleine zieht, auch wenn sie das Deutschlandspiel verlieren sollten und wieder so enttäuschend spielen, wie in den letzten Wochen und vor allen Dingen jetzt gegen Washington. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Allerdings muss man schon auch sagen, ich glaube, die letzte Receiver-Gruppe, die so überschaubar gut war bei den Patriots, war, glaube ich, die Saison 2005, wo dann eben Belichick danach gesagt hat, alles klar, so geht's nicht weiter und wir holen uns jetzt Randy Moss, Wes Welker und Konsorten, um da irgendwie dann einen neuen Spike reinzubringen. Du hast jetzt aktuell, glaube ich, der Receiver, der mir am besten gefällt, ist der Mario Douglas, ist ein Rookie, der glaube ich, vom System und das, was die Patriots über Jahre hatten, am besten reinpasst, vom Spielertyp. Auch weil er besser ist als Juju Smith-Schuster, meiner Meinung nach. Und das ist ja auch ein Spieler, der so im Slot eigentlich perfekt reinpassen hätte sollen. Bei dem ist auch nicht so ganz klar, was ist mit seinem Knie. Also ist er überhaupt fit? Also Douglas ist so ein bisschen das Ausrufezeichen und Kendrick Bourne wäre das zweite gewesen, der ist aber auf Injured Reserve, weil er sich das Knie zerschreddert hat. Dann hast du noch Devante Parker, auch angeschlagen, immer wieder und glaube ich auch nicht mehr der Nummer 1 Receiver oder der X-Receiver, der zeitweise mal bei den Dolphins war. Ja, und Jalen Reagor hast dann auch noch im Kader, aber das ist halt alles so, das sind mehr oder weniger Jacks, an diesem Zeitpunkt ihrer Karriere zumindest. Und da stellst du dir halt schon die Frage, warum haben sie nicht einfach Jacoby Myers geresigned und Juju den gleichen Vertrag gegeben? Also es waren keine guten Entscheidungen. Jetzt hast du halt eine Offense mit Mac Jones, der auch nicht besser funktioniert, als man denken müsste im dritten Jahr. Bitte, Grille.
Ja, ich wollte auch kurz auf Mac Jones eingehen, der natürlich dann letzte Woche beim 17-20 gegen Washington mit einer spielentscheidenden Interception dann den möglichen Comeback-Sieg dann wieder verworfen hat. Also das passt dann natürlich auch ins Bild. Dann wie die von dir angesprochenen Receiver, das funktioniert mit Mac Jones dann zusammen auch nicht. Die werfen nur also knapp unter 200 Passing Yards pro Spiel. Dann denkt man vielleicht, ja, vielleicht läuft dann das Laufspiel, haben wir ja vor der Saison drüber geredet, dass mit Ramondre Stevenson, dass da vielleicht viel dazu geritten wird, aber der führt zwar das Team an mit 394 Yards und 3 Touchdowns, aber mit 3,7 Yards pro Lauf ist er der 32. in der Liga. Elliott kommt auf knapp über 30 Yards pro Spiel. Also ja, da ist Hunter Henry vielleicht noch so der Einzige, der, wo man sich wirklich drauf verlassen kann als Tight End, der mit 3 Touchdowns schon zu Buche geschlagen hat. Aber ja, Laufspiel läuft nicht, Passspiel läuft nicht. Wie willst du dann auch mit der gewohnt ordentlichen, vielleicht auch nicht so gut, wie man vielleicht gedacht hat, Defense kann man dann auch nicht groß dagegen halten. Aber wie gesagt, gegen Washington hätten sie es gewinnen können, aber da ist dann Mac Jones einfach nicht zuverlässig genug. Also es passt irgendwie alles zusammen, dass er dann am Ende des Tages eben den schlechtesten Saisonstart mit 2-7 seit 2000 haben. Also das war Belichicks Anfangszeit. Also das ist schon krass.
Die Frage ist halt, was die Zukunft betrifft, Michael, die Patriots, wenn jetzt die Saison vorbei wäre, dann hätten sie den Nummer 5 Pick im 2024er NFL Draft. Und da, so wie Mac Jones spielt, ist natürlich ein Quarterback, wäre dann in der Verlosung. Ich glaube, wenn alles perfekt läuft, im schlechten Sinne für die Patriots, dann können sie sogar den Nummer 3 Pick haben, wenn man davon ausgeht, dass Arizona jetzt vielleicht nochmal so einen Lauf bekommt mit Kyler Murray und ein paar Spiele gewinnt. Und dann ist die Frage, Caleb Williams, Drake May oder Marvin Harrison, dass du mal wieder so einen potenziell ganz klaren Nummer 1 Receiver im Kader hast. Also siehst du sogar was Positives, wenn die Saison mal so schlecht läuft, wie sie eigentlich unter Belichick noch nie gelaufen ist, dass man immerhin sagen kann, okay, wir haben eine Möglichkeit, unseren Kader nächstes Jahr wieder so ein bisschen auf Null zu fahren und mit dem Draft aufzubauen oder zu verstärken, wie auch immer.
Naja gut, es ist ja, glaube ich, jedes Mal so, wenn ein Team eine schlechte Saison spielt, dass man dann darauf hoffen kann. Ja, deswegen gibt's da immer den Ansatz. Die Frage ist halt, wer ist dann nächste Saison noch der Coach, ne? Also Grille, wir beide standen ja am Sonntag dann in Frankfurt im Pressezentrum und haben dann bei den 19 Uhr Spielen dann schon ein bisschen gescherzt, dass wir hier nächste Woche das letzte Spiel von Bill Belichick als Patriots Coach sehen. Natürlich jetzt auch nur so halb ernst gemeint, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es so seine letzte Saison ist, um darauf zurückzukommen. Also Mike Vrabel gilt ja zumindest als Kandidat von Robert Kraft. Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist auch so. Belichick ist ja ein Typ, der ist so drauf besessen zu gewinnen, der hasst verlieren, der ist auch so intelligent, um zu wissen, wann die Zeit gekommen ist. Also der ist jetzt 71, sein Team ist weit davon entfernt, ein Contender zu sein, egal mit welchem Draftpick nächstes Jahr. Da weiß ich nicht, ob der sich das noch unbedingt antun muss. Obwohl man ja sagen muss, das Alter ist ja vielleicht gar nicht mal so das große Thema. Also in den USA herrscht da ja ein bisschen so ein anderes Verhältnis zum Ruhestand als bei uns hier in Deutschland. Habe ich ja letztens auch wieder gelesen, da haben sie drüber beraten, ob sie jetzt so eine relativ hohe Richterin, ich weiß nicht genau welches Amt, wollen sie absetzen. Die war 96, aber hat halt noch weitergemacht. Also ja, zumindest davon ist Belichick ja noch ein bisschen entfernt.
Ja, und ich habe auch ein Gerücht gelesen, dass eventuell Washington dann mit neuen Besitzern zur neuen Saison dann auch auf Null fahren könnte und eventuell daran interessiert ist, so eine neue Ära einzuleiten mit einem erfahrenen Headcoach, der dann Belichick heißen könnte. Also bei Ron Rivera, ich weiß nicht, ob er noch ein Jahr bekommt. Natürlich hast du immer mal wieder so Sparks drin, wie halt jetzt ein Sieg gegen die Patriots und so schlecht sieht der Rekord gar nicht aus in Washington, aber ja, ich weiß nicht, ob eben die neuen Besitzer da nicht auch bei Null anfangen möchten. Und das wäre natürlich wie in Draft Day, wie hat es der Besitzer der Browns gesagt, we need a spark. Und das wäre dann einer.
Ja, vielleicht ist das ja wirklich nochmal was Bill Belichick auch machen will. Und ja, bei den Patriots ist dann natürlich auch spannend. Jetzt ist dann ja McDaniels von den Raiders entlassen worden. Da heißt es dann auch schon, also in so einem Boston Globe-Bericht, wo es eben viel um Mike Vrabel geht, heißt es dann auch, ja, dass McDaniels dann vielleicht wieder als OC zurückkommen soll. Und ja, Mayo soll halt dann der DC natürlich, der jetzt theoretisch sollte es nach Frankfurt sogar schon so weit sein, dann als Interims-Headcoach fungieren könnte. Und was ganz spannend ist, ist dann, dass angeblich ja Robert und Jonathan Kraft dann an Nick Caserio dran sein sollen als neuen General Manager, der ja seit 2021 in Houston ist. Und da sprechen wir ja dann gleich noch drüber. Da sieht's ja seitdem auch gut aus. Ich weiß nicht, ob man dann so einen nach nur 2 oder 3 Jahren wieder loseisen könnte. Aber das wäre dann vielleicht auch so ein Spark für die Patriots-Fans, dass sie, falls das eben nächstes Jahr alles um und neu gebaut werden soll, dann da einfach solche Leute haben, wo es dann gleich vielleicht gut abgeht mit guten Draft-Entscheidungen und guten Free-Agent-Entscheidungen.
Lasst uns noch einmal sportlich ein bisschen sprechen. Colts, Patriots, Detti. Wer wird deiner Meinung nach die entscheidende, die prägende Figur am Sonntag sein?
Also wenn ich mir mein Dynasty-Football-Team anschaue, dass ich auch immer wieder hier Platz für diesen Podcast. Nobody cares about your Fantasy-Team, ich weiß, aber dann müssten es Demario Douglas, Ramondre Stevenson und Jonathan Taylor sein. Das wäre mir sehr recht, wenn die dieses Spiel prägen. Also Jonathan Taylor, wenn wir mal zu den Colts kommen, übrigens der Besitzer hat von einem Splash geredet, nicht von einem Spark, um das fürs Protokoll nochmal richtig zu stellen. Okay. Also Jonathan Taylor könnte einen Splash machen und hat er eigentlich auch in der ersten Halbzeit gemacht. Im Spiel gegen Carolina, da hat er, glaube ich, schon 82 Yards im ersten Viertel, ist 11-mal gelaufen für knapp 100 Yards zur Halbzeit und das war's. Also er hat dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit noch 2-mal den Ball berührt. Und da wurde Shane Steichen auch gefragt, was war das? War der verletzt? War es wieder der Knöchel? Er hat gesagt, nö. Hat sich halt so ergeben. Und Zach Moss ist ja auch nicht so schlecht, hat ihn ja gut vertreten in den ersten Wochen. Aber er kommt jetzt schon so langsam wieder ins Rollen bei Jonathan Taylor. Und ich glaube schon, dass dieser Gameplan gegen die Patriots dann doch auch recht lauflastig sein dürfte. Ich glaube, und das hat mich schon sehr überrascht, dass die Colts das einzige Team in der NFL sind, die immer über 20 Punkte gemacht haben. Das finde ich schon sehr beachtlich. Also an der Offense liegt's nicht. Die Defense lässt aber auch massiv viel Punkte zu. Also sind wir dann halt auch in der zweiten Halbzeit oft in so einer Garbage-Time-Situation. Das dürfte gegen die Patriots nicht passieren. Ich glaube, da geht ihr wahrscheinlich mit. Es könnte auch ein Low-Scoring-Game werden, oder? Oder vielleicht gerade nicht, weil man es ja so erwartet, so wie das in der NFL ja so ist, Michael.
Ja, also ich weiß nicht, ob es Low- oder High-Scoring gibt. Ich glaube, es wird ein relativ schnelles Spiel. Also ich glaube, ich muss mich da nicht so lange in die Kälte von Frankfurt raussetzen, weil ich glaube, dass beide da extrem Run-Heavy-Approach angehen werden. Also die Patriots mit Ramondre Stevenson, der jetzt wieder endlich auf dem Level, wie wir ihn von letzter Saison kennen, scheint. Und die Run-Defense der Colts gehört jetzt auch nicht zu den stärksten, trotz einem DeForest Buckner in der D-Line. Mac Jones, glaube ich nicht, dass dem man großartig vertraut aktuell, schon gar nicht ohne Kendrick Bourne. Und auf der anderen Seite hast du schon Jonathan Taylor angesprochen, der langsam wieder ins Rollen kommt. Betonung auf langsam, aber auch mit Zach Moss ist das ein gutes Run-Game. Und was halt auffällig ist, beiden fehlen halt auch die Waffen im Receiving Game. Also ich glaube, die Uhr wird nicht so oft angehalten werden. Da wird sehr oft die Uhr weiterlaufen. Ja,
kannst du warten,
ist es vielleicht noch in 2,5 bis 3 Stunden fertig. Bin ich zum Abendessen wieder daheim. Ja. Nein, ich fand es ja Grille einigermaßen warm auch auf der Pressetribüne, wenn auch nicht ganz so komfortabel, wie wir schon gesagt haben, wie in München vielleicht. Aber das Dach war ja auch zu. Ich weiß nicht, ob es diese Woche wieder zu sein wird. Da muss ich mir, glaube ich, um meine kalten Fingerchen keine Sorgen machen.
Also ich bin
sag Grille bitte.
Ich bin gefühlsmäßig irgendwie, weiß ich, irgendwie mehr Waffen, weil halt auch Gardner Minshew einfach ein bisschen mehr abliefert natürlich als Mac Jones, was auch nicht schwer ist. Der kann dann auch natürlich ein bisschen das Passgame trotzdem ankurbeln. Also gefühlsmäßig bin ich da einfach trotzdem mehr bei den Colts, auch wenn die Run-Defense der Patriots vielleicht noch so das Beste der aktuell schlechten Patriots ist. Also und Zach Moss, ja, hat ja Bechler schon angesprochen, ist mit 615 Rushing Yards auf Platz 2 in der NFL hinter McCaffrey. Also ja, da finde ich, haben sie irgendwie die bisschen mehr Waffen.
Also du bist Team Colts?
Gefühlsmäßig irgendwie, ja.
Detti, Michi?
Ja, ich bin dann auch Team Colts, weil ich glaube, dass Jonathan Taylor besser ist als das Run-Game der Patriots. So, das ist eigentlich der einzige Grund. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gegen Carolina haben sie bei fast 70% der Snaps gepasst. Also obwohl es ja kein Spiel war, in dem sie irgendwie jetzt groß zurückgelegen sind. Also es war schon ganz komisch, der Ansatz von Steichen, aber ja. Also auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass die Patriots Möglichkeiten haben, weil Zaire Franklin, der Tackling-Leader bei den Colts, ist wahrscheinlich weiterhin verletzt. Die Defense gibt, glaube ich, fast 30 Punkte pro Spiel ab, zumindest was so vor der letzten Woche. Und ja, und der Rookie-Cornerback Juju Brents, der auch so eine Überraschung ist, zusammen mit Jalen Jones, das ist der andere Rookie-Cornerback, also wenn ihr auf die achtet, der ist questionable, also auch da könnte es für Mac Jones theoretisch auf dem Papier die Möglichkeit geben, den Ball durch die Luft zu bewegen. Wir werden es sehen.
Ja, Detti, du hast jetzt eigentlich alle Punkte angesprochen, die ich jetzt nennen wollte, weil ich tippe auf die Patriots. Ich glaube irgendwie, die drehen jetzt zumindest dieses Spiel. Können sie mal gewinnen in Frankfurt, da wird Belichick einen guten Approach finden. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die Run-Defense der Colts ist nicht ganz so stark. Die Patriots werden den Ball vielleicht ganz gut laufen können. Vielleicht macht auch Gardner Minshew mal, der hat ja auch mal immer wieder diese Spiele drin, in denen es halt gar nicht läuft bei ihm. Hat er jetzt lange nicht mehr gehabt, aber gegen diese Patriots-Defense ist auch das mal drin. Deswegen, ich sehe einen knappen Low-Scoring-Sieg der Patriots.
Um es vielleicht ganz kurz abzuschließen, also für die Patriots ist es das vierte Auslandsspiel quasi und da die davor 2009, 2012 und 2017 waren drei Blowout-Siege, also vielleicht ist das vielleicht ein gutes Omen für die Patriots-Fans, dass da wieder im Ausland dann was geht. Müssen sie vielleicht öfter im Ausland spielen.
Oder Tom Brady wieder zurückholen als Quarterback.
Oder das.
Vielleicht noch eine Seite zum Abschluss. Ich bin sehr daran interessiert, wie die Rolle von dem ehemaligen Darius jetzt Shaq Leonard aussehen wird. Also da war letzte Woche gegen die Panthers mal so eine Szene, dass er bei einem dritten Versuch rausgegangen und hat seinen Kopf geschüttelt. Also der war ja wirklich mal der vielleicht beste Verteidiger in der Liga vor ein paar Jahren. Dann hat er zwei Rückenverletzungen gehabt und jetzt ist er halt so ein Rotational Linebacker und das gefällt ihm, glaube ich, nicht so gut. Aber gut, aufgrund der Tatsache, dass Franklin vermutlich ausfällt, wird er mehr Snaps bekommen. Und neben EJ Speed, der ihm sozusagen den Starterposten weggenommen hat. Und ja, also Shaq Leonard ist für mich so ein Spieler, auf den man noch achten könnte. In Frankfurt.
Wenn man so sehr mit seinen eigenen Namen rotiert, dann muss man auch auf dem Footballplatz rotieren, finde ich. Meine Meinung. Oder?
Chosen Anderson Robbie, wie auch immer. Ist ja nicht der Erste.
Gut, also wir erwarten in Frankfurt eher ein Low-Scoring-Game. Jetzt in unserer nächsten Kategorie bin ich gespannt. Da könnte es um ein High-Scoring-Game gehen.
Der Icebreaker der Woche.
Icebreaker. Der ist für uns CJ Stroud. In dieser Woche, vergangenes Wochenende, hat der Rookie-Quarterback 5 Touchdown-Pässe geworfen und insgesamt 470 Passing-Yards aufgelegt. Das ist ein Rookie-Rekord. Gleichzeitig hat er in den letzten Sekunden des Spiels gegen die Buccaneers dafür gesorgt, dass seine Houston Texans auch noch gewonnen haben. Gefühlt hat er jetzt schon den Rookie of the Year Award sicher und die Texans müssen jetzt am kommenden Sonntag auswärts um 19 Uhr bei den Bengals ran. Michi, Joe Burrow gegen CJ Stroud. Wird das Highscoring?
Ich kann es mir gut vorstellen, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz so Highscoring wird wie gegen die Bucks, glaube ich, weil da steht halt auch noch eine Defense auf dem Platz. Aber für CJ Stroud freut es mich gerade total. Also ich übrigens ja auch wie Joe Burrow in Ohio State gespielt, auch wenn Burrow dann zu LSU gewechselt ist. Aber ich habe CJ Stroud bei Ohio State immer sehr, sehr gern gesehen. Er scheint mir auch einfach jetzt in der Liga sehr ruhig, sehr fokussiert, überhaupt nicht abgehoben für einen Rookie. Freut mich vor allem auch deshalb, weil es ja vor dem Draft sehr viele Stimmen gab, dass Stroud jetzt der nächste große Bust wird. Und dieser, ich glaube, S2 heißt da dieser Test, wo es um diese kognitiven Fähigkeiten geht und Bryce Young dann überragend abgeschnitten hat und CJ Stroud sehr schlecht abgeschnitten hat. Und es hieß, ach Gott, es hat noch nie einer geschafft in der Liga, der so schlechter war in diesem Test. Aber du findest immer irgendwie was im Pre-Draft-Prozess, was dann überhaupt nicht geht und wo niemand so schlecht war und bla. Und das ist jetzt, er zeigt ja genau das Gegenteil. Also gerade bei diesen Second-Reaction-Plays macht er es sehr gut. Er hat natürlich auch eine richtig gute O-Line, das muss man dazu sagen, in Houston. Aber dafür hat er jetzt nicht diesen einen tollen Top-Receiver wie andere Quarterbacks, sondern er verteilt einfach extrem klug. Also er erkennt die richtigen Matchups, er nutzt dann die Löcher in der Defense ohne immer stumpf in Richtung Nummer 1 Receiver zu werfen, den es auch gar nicht so richtig gibt bei den Texans. Also manchmal geht es dann auf Nico Collins, dann auf Tank Dell, aber jetzt kommt halt auch so ein Spiel wie gegen die Bucks, wo er dann auf einmal Dalton Schultz anwirft auf Tight End, der hat 10 Catches und Noah Brown ist plötzlich der Leading Receiver mit über 150 Yards, der in seiner ganzen NFL-Karriere nie wirklich groß mehr war als ein Ergänzungsspieler. Also das macht er einfach extrem klug. Ich gucke ihn da total gern zu. Und ja, ich glaube, mit dieser Rekord-Performance, ich weiß nicht, Puka Nacua ist vielleicht noch so ein Konkurrent oder seht ihr da noch einen anderen Grille, der ihm da gefährlich werden kann als Rookie of the Year, Offensive Rookie
also
of the Year?
Ich hätte jetzt auch Puka Nacua natürlich reingeworfen, aber da jetzt Stafford auch verletzt war und man vielleicht gar nicht so weiß, ob er so fit wieder zurückkommt, dann kommt ja jetzt Carson Wentz bei den Rams, vielleicht muss der dann ran, dann kann das natürlich auch schnell runtergehen, aber auch wenn Puka Nacua so weitergemacht hätte, wenn CJ Stroud dieses Level hält, also man hat ihn ja jetzt schon in vielen Spielen gesehen, wir haben ihn ja auch bei die Texans hier ja auch oft schon erwähnt, dass er irgendwie ja echt sympathisch rüberkommen und echt cool spielen und dann ja eben, also jetzt einfach so in einem, mit ihrer 4-4-Bilanz in einem Wildcard-Rennen dabei sind, wenn es so weitergeht, dann am Ende vielleicht wirklich in die Playoffs einziehen. Wer hätte das irgendwie gedacht davor? Also man hat natürlich irgendwie geahnt, dass Stroud jetzt kein verkehrter Pick ist, aber dass das so abgeht und dass der zum Beispiel im Vergleich Bryce Young so abhängt einfach, es ist schon richtig nice, muss man schon sagen, wie das auch aussieht. Dann auch der letzte Drive dann natürlich, wir sind ja aus Frankfurt heimgefahren, haben sie ja ein wenig verfolgt dabei. Und dann Baker Mayfield und die Bucks, die ja übrigens, weil du gerade Defense vorhin angesprochen hast, ja auch keine schlechte Defense da aufs Parkett stellen. Und dann marschiert er in 46 Sekunden noch übers ganze Feld mit diesen echt geilen Pässen, dann auf Ende, am Ende Tank Dell. Und dann soll er ja im Huddle irgendwie gesagt haben, ja, wenn ihr mir ein bisschen Zeit verschafft, dann werde ich sie dafür bezahlen lassen, dass sie mir eben noch 46 Sekunden auf der Uhr lassen. Und genau das tritt dann ein, passt natürlich halt NFL-mäßig dann auch zu dieser Story dann dazu. Aber es ist einfach Wahnsinn, das anzuschauen. Und dann geht's eben jetzt gegen die Bengals. Und wenn ich in den letzten Wochen irgendwie zwei Quarterbacks so mit am liebsten angeschaut habe, dann sind das eben Joe Burrow und CJ Stroud, die da wirklich hier einen coolen Eindruck machen, dann Burrow ja wieder am Boden gelegen und dann so schelmisch gelächelt. Also die zwei jetzt genau in der Woche gegeneinander zu sehen, ist ja irgendwie, besser geht's eigentlich gar nicht. Also das ist echt Wahnsinn.
Ja, also bei Stroud, da haben wir ja auch drüber gesprochen, vor dem Draft und dann nach dem Draft und dann diese Frage, okay, Stroud, was passiert, wenn seine Struktur zusammenkrümelt und was passiert, wenn die Pocket kollabiert oder schafft er es auf NFL-Level, die Pocket zu navigieren, also hier Tom Brady Masterclass und da waren wirklich die meisten der Meinung, dass Bryce Young Voraussetzungen hat als Stroud, weil das im College halt eben nicht gezeigt hat, dass es könnte und dass er unter Druck trotzdem akkurat und ruhig bleibt. Genau das hat er aber jetzt getan. Und was halt dann die Leute, die für Stroud gesprochen haben, das hatten wir auch erwähnt, da kam immer dieses ominöse Georgia-Tape. Das Georgia-Game kam immer wieder auf den Tisch, das Halbfinale der College-Playoffs und da verlieren sie 42-41. Er macht ein Sensationsspiel, knapp 350 Passing als 4 Touchdowns. Also fast schon vergleichbar zu dem, was er letzte Woche gemacht hat. Gegen den Gegner auf dem höchsten kompetitiven Level im College möglich. So.
Genau. Und vorher musste er ja sehr oft auch gar nicht außerhalb der Struktur spielen, weil die Defense der Gegner das gar nicht durchgekommen ist und er halt aus der Pocket spielen konnte. Ja. Und genau in diesem Spiel gegen Georgia mit sehr vielen zukünftigen NFL-Startern besetzt, hat er es ja dann eben gezeigt, dass er es kann.
Ja, und im Spiel davor ja auch schon, da war ja auch schon so ein, also was dieses ominöse PFF Passing Grade betrifft, da war er ja gegen Michigan auch schon deutlich besser als im Rest der Saison 2022. Also seine Zahlen, die nackten Zahlen auf dem Papier waren immer gut, also hier Touchdown Interception Ratio und so weiter, es war immer nur die große Frage, was macht er unter Druck hinter einer Houston Texans O-Line, die wir aber auch vor der Saison als besser gesehen haben, als sie auf dem Papier zu sein schien. Dann kam aber das Problem in den ersten Spielen oder schon in der Preseason, dass sich da einige Starter verletzt haben. Und dann hat auch jeder gesagt, ach du je, jetzt verletzt sich die halbe O-Line in Houston bei einem sehr jungen, qualitativ nicht besonders guten Team, voraussichtlich mit einem Rookie-Headcoach. Das kann eigentlich nur schiefgehen. Genau das Gegenteil ist passiert. Du hast ihn aber vor ein paar Wochen erwähnt, Offensive Coordinator Bobby Slowik, der von den 49ers kam, natürlich hilft dann so dieser Shanahan-Ansatz, Under Center, Play Action, Dropbacks, das, was Brock Purdy auch perfekt macht oder jetzt bislang perfekt gemacht hat bei den 49ers, aber in Houston halt mit einem qualitativ dann doch schlechteren Receiving Core mit Leuten, die man so nicht auf dem Radar hatte. Genauso ein Spieler wie Tank Dell. Also für mich waren zwei Würfe letzte Woche gegen Tampa unfassbar gut. Also es war dieser erste Touchdown-Pass, den er hinten in die Endzone ins Eck reinlegt, wo er in der Pocket steht, komplett ruhig, seiner O-Line vertraut und dann wirklich genau so, dass der Cornerback, der kein schlechter war bei den Buccaneers, dass der eben dort nicht hinkommt. So. Und der zweite Pass war dann eben bei diesem letzten Drive. Was dann auch noch dazu kommt, es ist ja nicht nur so, dass der Typ vier Touchdowns wirft, nee, er wirft den fünften und startet weit in seiner eigenen Hälfte und hat noch knapp über 40 Sekunden. Steht dann irgendwann an der 41-Yard-Line und hat noch 16 Sekunden auf der Clock und macht dann auch so einen perfekten Pass in den Korb von Tank Dell rein. Also das ist schon Next Level, würde ich fast sagen. Und damit haben halt wahrscheinlich die wenigsten gerechnet, glaube ich.
Wollt ihr euch bei diesem Spiel auch auf einen Sieger festlegen?
Ja, ich glaube, die Bengals werden trotzdem gewinnen. Trotz aller Lobpreisungen für CJ Stroud, den ich wirklich auch, der jetzt mir jetzt auch schon ein bisschen an mein NFL-Herz gewachsen ist. Ich habe ja getippt, dass die Bengals kein Heimspiel mehr verlieren werden diese Saison. Vor zwei Wochen war es, glaube ich, oder war es letzte Woche? Letzte Woche, glaube ich. Und ich glaube, dass CJ Stroud auch ein bisschen gegroundet werden könnte von dieser guten Bengals-Defense, die jetzt auch gegen Josh Allen und die Bills ganz gut aussah. Und ich glaube, dieses Spiel wird er dann nicht gewinnen. Auch weil Joe Burrow jetzt einfach wieder auch richtig in Form ist. Da sind die Bengals dann einfach ein zu gutes Team.
Eine Frage stellt sich da allerdings für mich. Also ich bin da bei dir, Michael. Ich bin ja auch Bengals-Fan und fände es eigentlich ziemlich geil, wenn die da das Feld von hinten aufrollen. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen, habe ich gesagt, nee, an den Ravens kommen sie nicht vorbei. Das sehe ich heute auch noch so. Aber jetzt ist halt Ja'Marr Chase ist questionable für das Spiel und T. Higgins fällt wahrscheinlich aus, weil er sich im Training am hinteren Oberschenkel verletzt hat, hat sich den Hammy gezerrt und dann muss es halt doch Andre Yoshivas werden, Michael, der das Spiel rumreißt. Auf der anderen Seite
ja, Tyler Boyd gibt's ja auch noch.
Den gibt's auch noch und Trent Irwin gibt's auch noch und so weiter. Aber auf der anderen Seite bei den Texans ist halt auch Will Anderson fraglich. Und wenn der ausfällt, der ja genauso spektakulär spielt, das kriegt noch keiner mit. Der fliegt ein bisschen unterm Radar, aber Will Anderson war halt auch ein Jackpot bis jetzt. Und wenn der ausfällt, unser Freund Henry To'o hat eine Concussion. Blake Cashman, also vielleicht fallen zwei Linebacker aus, plus Will Anderson. Damien Pierce ist fraglich. Larry Mitanzel hat nicht trainiert am Mittwoch. Jimmy Ward hat nicht trainiert. Nico Collins hat nicht trainiert. Also wenn dann nur die Hälfte davon ausfällt, dann wird's halt schon dünn. Und und dann ist die Frage, ob Cincinnati den Lauf fortfahren kann. Im Zweifel glaube ich das schon. Ja, Michael, was sagst du? Entschuldigung, Grille, du warst noch nicht.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber Teddy, weißt du zufällig, wie es bei der Kicker-Situation bei den Texans aussieht? Weil es war ja auch noch ein witziger Punkt, dass er ja dann mitten in dem Spiel gegen die Bucks Running Back, wie hieß er denn, der Ogunbowale.
Ogunbowale, ja, ja, das ist eine Buccaneers-Legende, wie übrigens Cornerback Carlton Davis, den ich vorhin meinte. Also
dass der da eben ran musste und kurz mal ein Field Goal verwandeln musste, das war ja bei dem Spiel auch noch, also eine witzige Geschichte. Ja, aber ansonsten, wie er sagt, die Bengals sind natürlich red hot unterwegs und die werden das wahrscheinlich ziehen, auch wenn da jetzt vielleicht ab zwei, drei Spieler fraglich sind und so, aber ich glaube trotzdem, dass da die Texans einigermaßen mithalten können, vor allem wenn halt einfach Stroud so weitermacht und das wird er ja, denke ich. Ich meine, der hat einen Fumble und eine Interception in der Saison und da kommt ja auch der Druck dazu, dass man als Rookie in die NFL kommt, also allein das übt ja schon Druck aus, dass du weißt, ja jetzt ist da erst das NFL-Jahr, dann kommen da andere Defenses auf dich zu und eben andere Situationen, natürlich hält oft seine O-Line, aber er hat dann ja eben auch dieses Vertrauen von den Trainern, die Big Plays machen zu dürfen oder halt macht sie einfach genial und ich denke, da würden schon auch 2, 3, 4 sehr gute Drives oder so möglich sein, dass man da vielleicht wirklich irgendwie 21 Punkte auflegt und das schließt natürlich dann am Ende nicht aus, dass die Bengals dann vielleicht bei 33 einlaufen.
Eine Sache noch bei den Bengals, was man noch bemerken sollte, das gab's nämlich am letzte Woche gegen die Bills. Die Titans sind auf einmal Teil des Gameplans und den Gameball hat sogar Titans Code Coach James Casey in Cincinnati von Zach Taylor bekommen. Tanner Hudson, Irv Smith und Drew Sample, die hatten vorher gar nichts gefangen und waren überhaupt nicht involviert. Und jetzt haben sie gegen Buffalo 10 Catches für über 100 Yards und 2 Touchdowns. Also auch das, jetzt können sie das auch noch, die Bengals. Jetzt können sie auch mit Tight End spielen. Stark.
Gut, wir schließen dieses Spiel ab und kommen zu euch.
Herr Goodell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
Und die kommt heute von Peter und richtet sich vor allem an Michi und Grille, die ja bekanntlich Green Bay Packers Ultras sind. Peter fragt, lieben Gruß an dieser Stelle und danke Peter, dass du uns diese Frage gestellt hast. Sollten die Green Bay Packers hochtraden, um eine der Top Quarterback Prospects zu draften? Kapital wäre da und zum First Overall wird es dann doch nicht reichen. Oder, Michi?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Übrigens, glaube ich, die erste Frage per Mail, die wir jetzt mal mit in die Sendung genommen haben. Danke dafür. Es ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch schon seit ein paar Wochen stelle. Denn man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich ein bisschen abzeichne, dass aus Jordan Love kein Top-Quarterback mehr wird. Also man muss ihm zugutehalten, dass er in einer wirklich schwierigen Situation sich auch befindet. Die O-Line ist durch Verletzungen total dezimiert und die Receiver können überhaupt keine Separation kreieren, die Jungen. Aber er ist jetzt halt auch im vierten Jahr. Der finanzielle Vorteil vom Rookie-Vertrag ist bald weg und er hat halt immer noch so große Probleme mit seiner Accuracy. Also ich glaube, er hat die niedrigste Completion Percentage der NFL von den Startern. Ich habe da jetzt mittlerweile schon relativ große Zweifel, ob er noch mehr als ein mittelmäßiger Quarterback werden kann. Also ich glaube, er kann schon ein NFL-Starter werden, aber kann er wirklich ein guter Quarterback werden, mit dem du weit kommen kannst? Das glaube ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Und in der Frage steckt es ja schon drin, Kapital haben die Packers im nächsten Draft. Sie haben einen zweiten Second-Round-Pick aus dem Aaron Rodgers-Trade noch mit den Jets. Sie haben einen zweiten Third-Round-Pick, weil sie jetzt letzte Woche Rasul Douglas getradet haben zu den Bills. Und vermutlich bekommen sie auch noch einen Viertrunden-Compensatory-Pick aus dem Free-Agency-Abgang von Alan Lazar. Also es wären 7 Picks in den ersten 4 Runden so rum. Da geht dann schon was im Draft. Vor allem, wenn du halt schon einigermaßen weit oben positioniert bist. Sie haben noch ein paar relativ schwere Spiele, also gehe ich schon davon aus, dass sie auf jeden Fall in den Top 10 picken werden nächstes Jahr. Aber es kommt halt dann ganz stark darauf an, wer noch davor sein wird. Also wir haben es ja schon angesprochen, es könnte echt haufenweise Teams geben, die einen Quarterback draften wollen, wenn da Caleb Williams oder Drake May zu bekommen sind. Also die Raiders haben wir schon angesprochen, die Falcons vielleicht, die Commanders vielleicht, jetzt haben wir auch die Patriots gesagt, die könnten vielleicht einen nehmen. Die Bears eventuell auch, wenn sie von Justin Fields nicht überzeugt sind. Die Cardinals, wenn es mit Kyler Murray nicht läuft, wenn er jetzt zurückkommt. Da sehe ich dann doch schon noch einige Hinweise oder Hindernisse, Entschuldigung. Und dazu kommt Grille. Ich glaube, wir beide wissen es sehr genau, dass das Front Office der Packers jetzt und Brian Gutekunst, der GM, nicht unbedingt dafür bekannt ist, ein großes Risiko immer eingehen zu wollen. Ich glaube, der macht ja immer lieber einen Move zu wenig als einen zu viel. Ne?
Also ja, wir haben ja auch gesagt, irgendwie ein paar Spiele werden sie mit Sicherheit noch gewinnen, wie auch immer das dann weitergeht, auch wenn Jair Alexander ja gesagt hat, wir gewinnen jetzt alle und das gegen die Rams haben wir ja schon mal glorreich gewonnen. Da war auch Jordan Love in der zweiten Halbzeit gar nicht so schlecht wieder unterwegs. Es ist halt phasenweise, sind schon Plays da, wo man sieht, was er könnte. Da verhält er sich auch ähnlich wie Aaron Rodgers von der Beinarbeit und so weiter. Da sieht man halt, wo er es vielleicht auch ein wenig mit gelernt hat in den letzten Jahren. Ja, und Gutekunst hat selbst gesagt vor 2 Wochen, dass natürlich, ja, da ja schon angedeutet, dass es natürlich theoretisch Überlegungen gibt, weil er gesagt hat, dass Love sich schon zeigen muss und die letzten Spiele natürlich mit entscheidend sind in einer Saison, um dann zu sehen, ist er dann wirklich unsere Zukunftslösung. Das ist dann auch dieser Vertrag, den sie vor der Saison noch mit ihm abgeschlossen haben, da haben sie das ja umgebaut. Da könnten sie ihn theoretisch einfach loswerden quasi oder ihn auch relativ einfach wieder ins zweite Jahr reinsetzen, wenn sie das wollen würden. Also das ist schon alles so von Anfang an hingebaut, dass man da theoretisch rauskommt. Trotzdem, wie Michael ja richtig sagt, die Packers und Brian Gutekunst sind jetzt nicht dafür bekannt. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir hochgehen und Caleb Williams oder Drake May dann da holen, sondern da gibt es dann irgendwie vielleicht andere Lösungen. Aber da kenne ich mich dann auch zu wenig aus, ob dann sowas wie J.J. McCarthy, der in Michigan von Jim Harbaugh irgendwie also ich habe es schon ein, zwei Mal gelesen, das könnte vielleicht eine Lösung sein. Oder Bo Nix von Oregon, der irgendwie 80% Completion Percentage hat. Aber die habe ich einfach dann auch zu wenig gesehen. Ich weiß nicht, Michael, vielleicht kennst du dich da.
Ja, es gäbe ja noch Shedeur Sanders, den Sohn von Deion Sanders, der gerade für Furore sorgt in Colorado. Aber da ist es jetzt wohl so, dass der wohl nächstes Jahr noch nicht in den Draft geht. Mhm. Das wäre wohl so der dritte gewesen hinter Caleb Williams und Drake May. Aber was ich mir halt auch vorstellen kann, vielleicht wird es ja auch gar kein Quarterback am Ende, sondern wir gehen hoch für einen Wide Receiver. Also Marvin Harrison Jr. war ja auch schon Thema. Der Sohn der Colts-Legende Marvin Harrison, also das war ja damals der Lieblingsreceiver von Peyton Manning, glaube ich, auch einige Rekorde zusammen aufgestellt. Halte ich auch für vorstellbar, wenn zu viel Draftkapital abgegeben werden müsste, um einen Quarterback zu draften, weil
aber
das sieht man halt auch, dass dieser Receiver-Room der Packers einfach zu schwach ist.
Jetzt komm, erzähl mir doch nicht ernsthaft, dass die Packers für einen Receiver hochtraden. Und zwar für naja, den.
Für Christian Watson sind sie auch hochgetradet.
Für Christian Watson, ja. Und wo sind wir jetzt?
Ja,
wo sind wir jetzt? Also da reden wir ja von dem Top-5-Pick, der es dann wahrscheinlich sein müsste, weil Marvin Harrison, da gibt es genügend GMs, die in Marvin Harrison-Bettwäsche schlafen seit ein paar Monaten. Also. Mhm.
Aber es ist noch realistischer, als wahrscheinlich Caleb Williams zu bekommen oder Drake.
Ja, nee, holt Fall. Euch Michael Penix. Mit einem Washington Husky machst du nie Fehler, Michael. Weißt doch ganz genau. Und die zwei Kreuzbandrisse und die Schulter-OPs, die lassen wir mal außen vor. Michael Penix bei den Packers. Komm, auf geht's. Let's go. Ich find's gut.
Ganz witzig an der Stelle ist ja Thomas, also der hier auch oft zu Gast ist, und ich haben uns letzte Woche mal den Spaß gemacht und sind wirklich Team für Team durchgegangen und haben die Quarterback-Situation einfach nüchtern angeschaut, und wir sind dann wirklich am Ende auf 13 wirklich gefestigte Starter gekommen. Also wirklich hier über die Hälfte der Liga hat Quarterbacks, wo man sagen kann, oh, das ist schwierig, oder man weiß nicht, ob das so die langfristige Lösung ist. Also das war vor ein paar Jahren ganz anders. Da hast du dann immer das Gefühl gehabt, ja, wenn da im Draft ein, zwei drin sind, wo sollen die überhaupt hinkommen? Weil jedes Team quasi gefüllt war mit Quarterbacks und ganz viele routinierte Backups auch noch unterwegs waren. Das ist jetzt echt eine andere Situation. Also da ist es dann auch spannend, wo es halt dann eben, was die Teams, die was brauchen, dann nächstes Jahr im Draft eben machen. Deswegen, die Packers sind da dann als Mittelklasse-Team oder unteres Mittelfeld dann einfach nicht in der Reichweite für ganz große Nummern. Und da kommen dann natürlich auch so Namen auf wie Kirk Cousins oder Ryan Tannehill. Vielleicht holt man sich dann, wenn man Jordan Love vertraut, dann eben so eine zweite Lösung dann mit hin, um den nochmal irgendwie zu unterstützen oder notfalls dann eben auf sowas mal für ein, zwei Jahre zu gehen, die halt nächstes Jahr frei sind. Oder Kyler Murray, das sehe ich dann wieder bei den Packers eher nett, aber es gibt halt auch da dann ein paar Kandidaten, die natürlich nächstes Jahr auch einen riesen Markt haben werden, weil einfach so viele Teams nicht astrein aufgestellt sind auf der Position.
Wir machen jetzt was ganz Verrücktes, weil Überleitungen gibt es. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
Achtung, Achtung, Upset-Pick.
Und die hat aber auch mit den Packers zu tun. Upset-Picks, Grille, it's your turn.
Ich habe mir schon oft in der Saison, auch letztes Jahr, ich habe da oft immer die Steelers mit drin, weil die mag ich ja recht gerne in der AFC. Und die haben natürlich in der Saison mal wieder gezeigt, jetzt stehen sie bei 5-3 in der hochspannenden AFC North, dass sie da ihre Upsets machen
warum.
Können. Ja, man weiß es wirklich nicht so ganz. Sie machen halt ihre 2-3 Big Plays, auch in der Offense irgendwie immer und dann in der Defense sowieso. Und die spielen jetzt an dem Wochenende eben daheim gegen meine Packers oder unsere Packers. Und da habe ich dann den Upset, dass die Packers eben in Pittsburgh dann vielleicht das mal gewinnen könnten und dann sich selbst auf 4-5 verbessern. Da müssen natürlich ein paar Sachen müssen eben passen. Ja, Jordan Love muss halt seine, ja, teilweise arg fehlende Accuracy abstellen. Die Receiver müssen die Bälle, die dann auch manchmal gut zu ihnen kommen, fangen. Oder halt eben, ja, sich irgendwie anstrengen und da echt mal Separation kreieren. Das ist wirklich so ein riesiges Manko in der ganzen Offense.
Jetzt streng dich halt mal ein wenig mehr an, sagt er.
Ja, halt wirklich. Und auf der anderen Seite weißt du halt aber auch, ja, von der Steelers Offense sind jetzt irgendwie keine Ahnung, 24 oder 28 oder gar über 30 Punkte zu erwarten. Da muss halt die Defense, die ja wirklich bei den Packers ganz ordentlich unterwegs ist, dann einfach diese 2-3 Big Plays, die halt die Steelers dann einfach in irgendeiner Phase des Spiels dann immer haben mit George Pickens, oder letzte Woche war es ja Deontay Johnson, das ist ja auch verrückt, der beim 20-16 gegen die Titans mal wieder einen Touchdown gefangen hat. Den letzten, den er gefangen hat, der kam noch geworfen von Ben Roethlisberger, also Big Ben, und das ist ja auch eine unfassbare Statistik eigentlich. Ja, und da das müssen sie verhindern und ansonsten eben die Offense ganz solide da ihre Fehler vermeiden und TJ Watt irgendwie verhindern. Und dann sehe ich da durchaus, dass die Packers Silvan wahrscheinlich wieder extrem hässliches Spiel, aber dann vielleicht knapp gewinnen können. Vielleicht mit einem Field Goal oder vielleicht mit einem guten Play von Jordan Love in der zweiten Halbzeit. Muss vor allem auch in der zweiten Halbzeit passieren, weil die Packers in der ersten Halbzeit ist noch schlechter, als man sich irgendwie auch nur vorstellen kann in den letzten Wochen. Also das ist schon extrem wenig.
Also wir schließen an dieser Stelle jetzt auch nochmal die User-Frage der Woche ab, aber es bot sich so an, mit einer schönen Überleitung dann auch zu den Upset-Picks weiterzuwandern, weil Grille, wie gesagt, auf die Packers tippt. Immer montags in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Footballerei fragen wir euch ab, ob ihr eine Frage habt, damit auch ihr interaktiver Teil dieses Podcasts sein könnt. Schaut da auf jeden Fall mal drauf. Ihr könnt uns aber natürlich auch eine Mail schreiben, entweder an info@kicker.de oder redaktion@footballerei.de. Ihr sollt hier auch stattfinden. Michi, dein Upset-Pick.
Ja, ich habe mich für das Monday Night Game entschieden und tippe die Broncos als Sieger über die Bills. Also die Broncos hatten jetzt eine Bye-Week, da können da ausgeruht reingehen, hatten dann über 2 Wochen Pause, weil es ja dann auch das letzte Spiel des Spieltags ist am Montag. Russell Wilson sieht unter Sean Payton tatsächlich besser aus als letzte Saison, wenn auch noch nicht ganz wie der Russell Wilson aus den besten Seahawks-Zeiten. Ja, und bei Josh Allen kann man sich irgendwie trotz allen Talents nie sicher sein, dass er im nächsten Moment halt wieder eine Interception wirft. Das hat man jetzt auch wieder gegen die Bengals gesehen. Grille, ich glaube, du hattest mir diese Woche noch diese Statistik mit Josh Allen geschickt, dass er, glaube ich, wie war es, seit 2018 die meisten Interceptions, seit 2019 die meisten Interceptions, 2020, 21, 22, egal welchen Zeitraum man ansetzt. Gut, seit 2018 muss man sagen, gibt's gar nicht so viele Starting Quarterbacks, die da alle Spiele auch gemacht haben und so viele Interceptions hätten werfen können. Aber auch auf die letzten 1, 2, 3 Jahre betrachtet. Das ist halt für einen Spieler seines Kalibers einfach zu viel. Und wenn ihm das wieder 1, 2 Mal passiert gegen die Broncos, dann werden die Broncos das Spiel wieder gewinnen, glaube ich.
Du hast halt auf der anderen Seite auf jeden Fall auch mit Russell Wilson jemanden, der eben da viel weniger Fehler macht. Und ja, bei Josh Allen muss man einfach auch wirklich sagen, das ist schon extrem, extrem auffällig über die Jahre jetzt schon, dass er diese Fehler einfach nicht abstellen kann. Man spricht immer wieder in der Offseason drüber, man spricht immer wieder vor den Spielen drüber und das kriegt er dann mal 1, 2 Mal hin und dann kommen aber wieder irgendwelche waghalsigen Entscheidungen, wo halt dann eben solche Turnover dann passieren. Und das ist einfach für das Kaliber, wo man ja eben immer drüber redet, dass das ein MVP am Ende sein könnte oder halt zumindest im Rennen da ständig dabei ist mit Mahomes und Burrows und Co., da ist es schon einfach extrem viel. Und deswegen stehen sie auch in Verbindung mit anderen Fehlern, die bei den Buffalo Bills passieren, halt einfach jetzt gerade so da, wie sie dastehen. Und das ist halt einfach an den eigenen Ansprüchen gemessen echt schlecht. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Broncos, die da eben Russell Wilson und so eine ganz ordentliche Saison spielt, dann da vielleicht wirklich dann auch überraschen. Und dann die Bills natürlich wirklich in eine richtige Krise langsam reinstürzen, weil das ist dann natürlich echt extrem wenig.
Detti, welches Team erlebt deiner Meinung nach am kommenden NFL-Wochenende eine kleine Krise?
Naja, eine Krise löst es dann noch nicht aus und es ist wieder so ein Upset-Pick, bei dem ich selber nicht genau weiß, warum sie so tippen. Also ich würde sagen, die Cleveland Browns gewinnen gegen die Baltimore Ravens, aber kann jetzt nicht sagen, dass es eine Schwäche bei den Ravens gibt, die ich da ausgekundschaftet habe und die dann für Cleveland spricht. Also im Hinspiel gab es einen klaren Sieg für Baltimore. Baltimore hat auch die Detroit Lions zerfetzt und jetzt am letzten Wochenende die Seattle Seahawks. Sie spielen zu Hause. Die Ravens haben jetzt in 9 Spielen 9 Touchdown-Drives zugelassen. Das ist unfassbar. Das gab es nicht mehr seit den Ravens im Jahr 2000, lustigerweise, mit Ray Lewis und gecoacht von Marvin Lewis und mit Rex Ryan und Jack Del Rio und so weiter im Coaching-Staff. Ja, und die Ravens Defense 2023 hat halt einen 36-jährigen Defensive-Coordinator, der, glaube ich, momentan den besten Job in der ganzen Liga macht. Also Mike McDonald, sensationeller Typ, ist seit 2014 bei den Ravens, war zwischendrin 2021 mal ein Jahr Defensive Coordinator in Michigan, ist dann wieder zurückgekommen und macht einen super Job. Und wir hatten ihn schon mal erwähnt, könnt ihr euch noch erinnern, Keaton Mitchell, der Running Back von Baltimore, ja, ist halt über die Seahawks drüber gelaufen, die, glaube ich, vor dem Spiel die 8 beste Run-Defense hatten. Also, das spricht alles für die Ravens. Aber Erstens ist ein Divisionsduell. Zweitens haben die Browns okay gegen Arizona 27-0 gewonnen. Die Cardinals haben, glaube ich, 58 Yards zusammengebracht. Also, okay, das spricht jetzt alles nicht unbedingt für Cleveland, sondern natürlich gegen die Cardinals, ist auch klar. Aber ich glaube, dass Myles Garrett jetzt wirklich eine Saison spielt, in der er endlich mal Defensive Player of the Year werden könnte. Er führt die Liga an, was diese Pass-Rush-Win-Percentage anbetrifft und muss halt immer gedoppelt werden. Also hat quasi den gleichen Impact wie Aaron Donald in seinen Glanzzeiten bei den Rams. Und jetzt gegen Arizona hat diese Defense der Browns 7-6 produziert und bei über 50% den Quarterback gepressured. So, klar war das Clayton Tune und es war die Cardinals-Offense. So, aber ich gebe den Browns zumindest eine Chance in dem Divisionsduell. Und wenn die Browns das gewinnen, dann wird die AFC nämlich noch spannender. Und das ist eigentlich der Vater des Gedanken, ist dieser Wunsch.
Das ist dein Wunsch.
Genau. Das ist nämlich der Wunsch dahinter. Und Deshaun Watson hat auch wieder wohlgemerkt gegen Arizona ein gutes Spiel gemacht. Amari Cooper, gerade gegen eine Zonenverteidigung, wie es der Fall war in Arizona, war eigentlich gefühlt bei den Big Plays immer frei. Und Watson hat ihn dann aber auch mal gefunden. Und das ist ja auch eine Neuigkeit in der Saison. Also ich gehe mit Cleveland und Jim Schwartz, ihr wisst schon.
Und Daddy, was man natürlich auch sagen muss, also Baltimore natürlich überragend stark, alles geil, aber es gibt halt diese zwei Spiele, das war einmal eben gegen die Steelers oder bei den Steelers, dass sie 10-17 verloren haben, wie auch immer. Mhm. Das waren dann auch echt eigene Fehler, wo sie ein paar Mal an der Red Zone waren und das nicht zu Ende gebracht haben. Oder dann auch daheim gegen die Colts verloren, über die wir heute auch schon gesprochen haben, die bei 4-5 stehen nach Verlängerung. Also diese zwei Spiele, wo man sich danach an den Kopf gelangt hat und gesagt hat, wie haben sie denn das eigentlich verloren, die gab's eben auch. Und das bringt dann natürlich so ein Divisions-Clash, den es dann auch zwischen zwei bärenstarken Defenses gibt, halt irgendwie mit sich, dass halt da natürlich vielleicht theoretisch dann die Ravens sich irgendwie halb auch selber schlagen und die Browns halt ihre zwei, drei Drives zu Ende bringen dann am Ende hin oder halt in der zweiten Halbzeit und dann, also es ist mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, also das will ich damit sagen.
Okay, eine geile Division, die AFC North, wahrscheinlich die beste, mit Abstand. Ja. In der NFL. Das war Icing the Kicker vorm zweiten NFL-Frankfurt-Spiel, vorm zweiten NFL-Spiel auf deutschem Boden. Ihr seid wieder im Stadion, Michi, Grille?
Also ich diesmal nicht, weil ich selber ein wichtiges Fußballspiel habe und jetzt zwei Wochen lang da nicht mithelfen konnte. Deswegen habe ich dann einem Kollegen auch den Vortrag an Andy Holzmann, der unsere Frühberichte immer schreibt, und dann ist neben Michael noch Jan dabei. Letzte Woche war Michael, Thomas Müller und ich dabei, also das haben wir uns schön aufgeteilt. Der Einzige, der zwei Bonbons erhalten hat, war Michael.
Ja, aber der darf ja jetzt auch
Daily Kicker machen. Ich bin ja aber auch zum Arbeiten da.
Eben.
Und ist Leverkusen-Fan. Ja. Dem scheint und die Sonne aus dem Arsch, dem Michael.
Eben, als unser sexy Stimmen-Podcast-Aushängeschild hat er sich das auch einfach redlich verdient, muss man auch sagen.
Ist ja auch so ein Podcast.
Als Green Bay Packers-Fan habe ich es auch nicht ganz leicht.
Michi. Den wir übrigens gerade nicht sehen.
Nee, genau.
Das sind die Icing the Kicker Leaks.
Sehr gut, das war's. Also, dann dir, Michi, ganz viel Spaß im Stadion und alle, die jetzt zuhören und auch das Glück hatten, eine Karte zu ergattern, euch auch ganz viel Spaß. Genießt es. Es ist nicht mehr so besonders gefühlt wie im letzten Jahr, aber es ist immer noch überragend, dass die NFL tatsächlich Regular-Season-Spiele in Deutschland bestreitet und nicht ausstreitet. Also ganz viel Spaß an alle, auch am Wochenende in Frankfurt. Und vielen Dank an euch, Detti, Grille, Michi.
Vielen Dank auch dir, Kutsche.
Wie sagt man in Offenbach, Kutsche?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, dann find's mal raus. Ja,
also Gude ist die Begrüßung, ist aber was man dann zum Abschied sagt hier, vielleicht weiß das jemand von euch Hörern und Hörerinnen, dann freuen wir uns über Nachrichten.
Oder du weißt es bis nächste Woche.
Ja, da bin ich nicht mehr in Offenbach.
Ja. Ah, okay.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.